God bless team. Gut, 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 gut. Super. Wir haben heute Morgen auch ein gutes Wort gehabt, eine Botschaft gehabt. Das kommt meiner Predigt sehr entgegen oder unterstreicht das, was ich heute Morgen auch sagen möchte. Und zwar fange ich mal an. Wir haben letztes Mal habe ich angefangen mit Gebet darüber zu predigen. Und seine Jünger Jesu oder die Jünger Jesu haben Jesus gefragt, lehre uns beten. Es gibt etwas zu lernen. Wir legen da gerne los. Und was uns so einfach am Herzen ist, aber wir müssen Dinge verstehen, wenn wir beten möchten. Und das Erste, was mir wichtig war, einfach zu sagen, Gottes Ziel ist, dass wir eins werden mit ihm. Gott weiß, was wir brauchen, ehe wir bitten. Gott weiß, was du brauchst. Das musst du wissen. Er weiß, was du brauchst. Und er weiß es vielleicht sogar besser wie du. Vielleicht sogar besser wie du, was du brauchst. Und deswegen mein erster Gedanke, wir sollten eins werden mit Gott. Das ist Gottes Ziel, als er Gebet gegeben hat. Und ein Gedanken, den ich so aufgeschnappt habe, ein Begriff, was heißt, beten heißt, Gott beeinflusst uns. Beten heißt nicht, wir beeinflussen Gott. Muss man mal nachdenken über diesen Satz. Wer ist gut, Gott oder wir? Gott allein ist gut. Deswegen ist es gut, wenn er uns beeinflusst und nicht, wenn wir glauben und denken, wir müssten Gott beeinflussen. Gott beeinflusst uns, das sollte ein Ziel sein oder auch im Gebet. Wenn wir richtig beten, kann der Herr uns beeinflussen. Wir haben da manchmal so ein bisschen anders denken. Ich denke so an einen Hiob zum Beispiel. Wir kennen alle meisten die Geschichte von Hiob, dem ging es richtig, richtig, richtig dreckig. Dreckiger kann es einem fast nicht mehr gehen. Und dann hat er ein Problem mit Gott. Und er sagt letztendlich, hey, der Gott ist ungerecht. Ich bin gerechter. Er sagt, Gott ist ungerechter. Oder ist ungerecht. Falsch. Gott ist gut und Gott möchte uns beeinflussen. Nicht umgekehrt. Gott möchte uns beeinflussen. Und es ist gut, wenn er uns beeinflusst. Oder im Psalm 73 auch, wo der Asaf, der hat auch Probleme mit Gott. Er hat auch mächtig, das ist mein falscher Zettel hier, der hat auch mächtig Probleme mit Gott. Er ist treu, dieser Asaf, und er hat Mühe, er hat viel Mühe. Er sieht, dass den Gottlosen besser geht wie ihm. Und das macht ihm schon Stress. Und er hat Mühe mit seinem Leben. Und dann bringt er diesen Psalm, wo es am Anfang heißt, dass fürwahr, Gott ist gut. Und er begreift es in der Gegenwart, im Heiligtum begreift er, hey, Gott ist gut. Nicht wir sind diejenigen, die gut sind in erster Linie, sondern Gott. Und Gott muss uns überzeugen. Und wir müssen geprägt sein von Gott. Ich habe eine Bibelstelle heute Morgen, die mir so, das ist erstmal mein Thema, Ankommen bei Gott. Das finde ich gut. Einkommen bei Gott. Ich meine, Einkommen bei Gott ist mein Thema heute Morgen. Kommen wir ein bei Gott? Kommen wir ein bei Gott? Wenn wir beten. Und dann habe ich eine Bibelstelle zu Anfang jetzt. Der kommt aus der alten Elberfelder, weil ich von der, ja, diesen Gedanken hatte ich einfach im Sinn und in Hoffnung für alle steht ein bisschen anders drin. Aber wir lesen ihn einmal. Da heißt es, und Elia, der Tischbitter aus Tischbe in Gilead, sagt zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Wenn es in diesen Jahren Tau oder Regen geben wird, bis ich es sage. Ahab war der König Israels und Ahab war untreu geworden. Er hatte eine Frau geheiratet, hatte sich letztendlich mit einem anderen Land verschwägert und diese Frau hat einen großen Einfluss gehabt aufs ganze Land mit Götzendienst. Dem Land ging es gut wirtschaftlich, aber sie waren im Götzendienst. Und hier kommt Elia und tritt vor den König. Ich weiß nicht, ob jeder Mann, der vor den König getreten ist, sich beugen musste vor ihm. Aber er kommt vor den König und sagt etwas. Ich stehe vor Gott. Er steht vor dem König und er sagt, ich stehe vor Gott. Heute Morgen stehe ich vor euch. Ja. Vor wem stehe ich? Er sagt, ich stehe vor Gott. Er schaut Ahab an, der König, der entscheiden kann, ob er lebt oder stirbt. Und schaut den König Eicht an und sagt, ich stehe vor Gott. Oder in den modernen Übersetzungen heißt es, dem ich diene. Aber mir gefällt dieser Satz so gut, ich stehe vor Gott. Und was mir wichtig ist, vor dem wir stehen oder den wir ansehen, der wird uns beeinflussen. Das, was wir sehen, das wird uns beeinflussen. Wenn ich Pornos anschaue, das wird mich beeinflussen. Wenn ich Nachbars neues Auto anschaue, den dicken SUV und mein Auto sehe und das immer, es wird mich irgendwie beeinflussen und es wird mich neidisch machen. Es macht etwas mit mir, das was ich ansehe. Das macht etwas mit mir. Es prägt mein Leben. Und deswegen, wie gesagt, ist es so wichtig, vor wem wir wirklich stehen. Wie kann ein Elia sagen, wenn er vor dem König steht, ich stehe vor Gott, weil er Gott sieht, weil er ihn sieht, wenn er Gott immer vor Augen hat. Jesus sagt es mal, ich stehe alle Zeit vor dem Angesicht meines Vaters, Matthäus 18, Vers 10. Er steht alle Zeit vor dem Angesicht des Vaters. Ich möchte ein Gegenbeispiel bringen, das steht in Matthäus 6, Vers 5. Da sagt Jesus über die Heuchler, die beten. Menschen, die beten. Wo beten sie? In den Synagogen und in den Gassen. Die haben nicht falsch gebetet, sondern sie haben gebetet, um gesehen zu werden, um ihre Frömmigkeit darzustellen, um zu zeigen, wie fromm sie sind. Gott oder Jesus sagt über sie, sie sind Heuchler und sie haben keinen Lohn. Es hat keinen Wert, was sie tun. Und er sagt, geht ins Kämmerlein und betet dort. Wieso soll man ins Kämmerlein gehen? Wenn wir vor Menschen stehen und Menschen auf uns sehen, sie werden uns beeinflussen. Oder zumindest ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie uns beeinflussen. Wir nehmen es wahr, dass Menschen um uns rum sind und sie üben Einfluss auf uns aus. Oder zumindest oft ist es so, oder vielleicht bei vielen, wie auch immer ich sagen möchte, ja. Und für uns ist dann auch die Herausforderung irgendwo, wenn wir in einer Gebetsversammlung sind oder am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Vor wem stehen wir? Das ist eine Frage. Vor wem stehen wir? Wie beten wir? Und es ist doch eine Gefahr da, dass die Menschen, die um uns her sind, beeinflussen. Und es gibt so einen Begriff, der heißt Betigen. Dass man gerne mit dem Gebet den anderen versucht, irgendwelche Informationen weiterzugeben, vermitteln ihnen, sagt, was so Sache ist oder so. Oh Herr, meine Frau ist so, wenn ich mit dir bete, die ist so gar nicht nett zu mir und hat schon eine Woche lang mein Lieblingsessen gekocht und das und das. Und wenn sie dann neben mir steht, dann kann ich sie ja so beeinflussen, oder? Ich kann ja das sagen, was eigentlich richtig wäre, oder? Ich betige. Eigentlich spreche ich nicht zu Gott, sondern zu meiner Frau. Die Gefahr ist, wenn wir mit Menschen zusammen sind, wir sprechen nicht zu Gott, wir stehen nicht vor Gott, sondern eigentlich meine ich die Frau. Ich bete zu Gott, oh Herr, meine Frau, und meine Frau. Ich sehe meine Frau und nicht Gott. Und nicht Gott. Oder wie es bei den Heuchlern war, indem ich so toll und gut bete, kann ich mich auch irgendwo selber darstellen, was ich alles weiß und was ich für Erkenntnisse habe. So haben es die Heuchler gemacht. Mir ist da ein Mann in der Gemeinde, wo ich früher war, so ganz, wow, wie tolle Formulierungen der immer hatte und was der alles wusste. Hammer. Und ich dachte, und ich weiß gar nichts und wie ich mich ausdrücken kann. Wie peinlich ist das denn? Vor wem stehe ich? Menschen beeinflussen uns. Oder wenn irgendwo das Gefühl, irgendwo das Gebet geht in eine Richtung und die Richtung finde ich gar nicht gut und dann bete ich jetzt mal und ich kann das irgendwo ein bisschen in andere Richtung lenken. Geht oder zumindest der Versuch. Wenn wir nicht vor Gott stehen, wenn wir die Menschen sehen und die Menschen hören und die Menschen uns beeinflussen. Deswegen sagt Jesus, geh lieber in dein Kämmerlein und bete dort. Denn dort beeinflusst dich kein Mensch. Mach oder geh in dein Zimmer allein. Dort beeinflusst dich kein Mensch. Ist es falsch, in der Gemeinschaft zu beten? Nee, aber wir sollten auf Gott sehen und uns von Gott beeinflussen lassen. Manchmal betet man und betet, hat er das Gefühl, so ein bisschen schüchtern, oh, habe ich jetzt richtig gebetet? Oh, weiß auch nicht, wie es ist. Weil wir vor Menschen stehen und nicht vor Gott. Und deswegen beeinflussen uns Menschen. Und Gott sagt, ihr hast deinen Lohn dahin. Und ich möchte ein Beispiel bringen. Es ist längere Zeit her und da hatten wir Lobpreis und dann ist Salbung Gottes gekommen und ich habe es so stark empfunden. Und ich bin da gesessen und mir sind die Tränen runtergelaufen. Ich habe mich so gefreut und dachte, endlich, jetzt kommt sein, endlich, endlich kommt Salbung in unseren Lobpreis. Und dann dachte ich, hey, du bist der Pastor und du sitzt da und heulst. Hallo, geht gar nicht, oder? Geht doch gar nicht. Du sitzt in der Gemeinde als Pastor und du heulst. Wie sieht das denn aus? Ist doch peinlich, oder? Mir war es in dem Augenblick peinlich. Und ich dachte, was denken die Menschen von mir? Habe eine Heulsuse als Pastor? Geht gar nicht. Und ich muss Buße tun über dies, oder? Vor wem stehe ich? Vor der Gemeinde. Aber nicht vor Gott. Die Gemeinde prägt mein Verhalten, aber nicht Gott. Oder ein anderes Beispiel, da gab es einen Mann, der kam nach dem Gottesdienst zum Pastor und sagte, das letzte Lied, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Da sagt der Pastor, wir haben es auch nicht dir gesungen, sondern Gott. Sondern Gott. Überlegt, weißt du, überlegt, wem singen wir? Wem dienen wir? Wem feiern wir Gottesdienst? Das ist wichtig, vor dem Gott, vor dem ich stehe, sagt Elia, nicht vor Menschen. Und nicht den Menschen dienen wir, sondern Gott dienen wir und möchten das tun, was Gott gefällt. Sonst sind wir Heuchler. Und es ist nicht so einfach für uns, wenn wir lassen uns sehr, sehr stark von Menschen beeinflussen. Deswegen müssen wir wissen, wer sieht uns an? Wer sieht uns an? Der wird uns beeinflussen. Man spürt es ja manchmal richtig, wenn Blicke auf einem sind. Die Frauen manchmal ganz besonders, wenn die Männer so. Aber auch manchmal, man spürt einfach, man hat Blicke auf sich. Und man merkt es, hey, hey, wer sieht mich an? Und vor wem stehe ich? Das ist wichtig, damit wir echt sein können und wirklich echt beten können. Im Psalm 32, Vers 8, noch eine Bibelstelle, die kommt aus dem Luther, aus der Luther-Übersetzung. Da heißt es, ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Vor vielen Jahren hat es Marlene mal gesagt, und das habe ich auch nie vergessen, wenn ich meine Kinder anschaue, wenn die Beziehung irgendwo stimmt, oder? Wenn ich den anderen anschaue, wie ich ihn anschaue, das sagt so viel aus. Ein Blick kann so viel auswirken. Wenn man den anderen kennt und weiß, da reicht manchmal ein Blick, das braucht nicht mehr. Aber wenn ich die Augen von Jesus oder von Gott nicht sehe, wenn ich nur meine äußeren Umstände und alles sehe, dann kann der Herr mich nicht lenken und führen. Deswegen, vor wem stehen wir und auch wen sehen wir an? Wen sehen wir an? Ich habe noch eine andere Bibelstelle, die kennen wir alle, aber ich finde die so hammerstark. Da heißt es, sagt Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und das, was ich euch von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist sehr schwer zu erfüllen. Aber der Herr sagt, es ist leicht zum Erfüllen. Da ist das Erste, was Jesus hier sagt, wir sollen zu ihm kommen. Und wenn wir angekommen sind bei ihm, dann bekommen wir Ruhe von ihm. Das ist eine Zusage, die er macht. Jeder, der zu ihm kommt und der angekommen ist bei ihm, der bekommt Ruhe. Diese Ruhe ist innerlich für unsere Seele. Das ist keine äußere Geschichte, sondern innerlich für unsere Seele. Aber ich muss zu ihm ankommen. Ich muss ihn sehen. Die Frage ist, worauf wir sehen oder wie wir kommen. Wenn wir kommen, ist es vielleicht nicht oft so mit unseren Mühsalen. Vielleicht hat von euch jemand keine Mühsal, aber meiste haben Mühsal und haben Anliegen und haben Probleme. Du bist nicht allein mit deinen Mühsalen. Es gibt mehr, die das haben und Dinge zu tragen haben. Und dann bewegen wir unsere Mühsal vor Gott und sagen, oh Herr, so und so und so und das ist alles schlimm und arg und so weiter. Und beten und rühren unsere Mühsal-Süppchen um, vielleicht vor Jesus, so meinen wir. Jesus sagt oder bezeichnet unsere Sorgen, unsere Mühsalen, die wir haben, denen gibt er einen Pflanzennamen oder vergleicht sie mit einer Pflanze. Das sind Dornenbüsche. Und die sind in unserem Herz. Und die ersticken das Wort. Die ersticken alles andere. Die Dornen, die Unkraut, die Büsche, die wachsen immer von alleine. Da muss man gar nichts tun im Garten. Die kommen, das Unkraut kommt immer von alleine. Brauchst du gar nichts tun in deinem Leben, deine Sorgen, die Dinge kommen von alleine. Du brauchst nichts tun. Die kommen. Immer wieder kommen sie. Aber das, was von Gott kommt, da müssen wir was tun. Da müssen wir was tun. Da müssen wir kultivieren. Wir müssen etwas kultivieren. Die Beziehung zu ihm. In der Schule, es ist mir einfach so eingefallen, da gab es manchmal so Anwesenheitslisten und der Lehrer hat alle Namen aufgerufen und du musstest dann deinen Namen sagen, hier. Vielleicht kennt es der eine andere oder einen anderen Umstand, hier. Und dann sagt einer, körperlich anwesend. Kennt ihr das? Körperlich anwesend. Und wenn wir beten und reden, körperlich anwesend. Und wo sind wir mit unseren Gedanken, mit unseren Herzen? Bei unseren Sorgen? Bei unseren Sorgen, oder? Oh, meine Sorgen, meine Sorgen. Und wir sehen nur unsere Sorgen. Und wir sehen nicht Jesus. Und wir kommen nicht zur Ruhe, weil wir unsere Sorgen sehen. Und wenn wir uns mit unseren Sorgen beschäftigen, anstatt mit Jesus. Und wir kommen nicht zur Ruhe. Und wir beten und beten und beten, körperlich anwesend. Jesus ist da. Jesus ist immer da, oder? Jesus ist immer da. Nur wir sind bei unseren Sorgen. Wir sind nicht da. Nur körperlich anwesend und reden. Jesus sagt, wir sollen zu ihm kommen und er wird uns Ruhe geben. Dort, wo wir Ruhe haben, sind wir angekommen. Ich habe diese Woche den Befund bekommen für meine Krebsuntersuchung. Nichts Beruhigendes. Gar nichts Beruhigendes. Und dann, ja, ist den Tränen geflossen und natürlich Tiefschlag und so weiter. Aber dann habe ich mich aufgemacht und mich hingesetzt. Und ich habe einen Sessel bekommen von der Irmgard mal vor Jahren. Und auf dem sitze ich jetzt immer. Da hat Gott mich mal hingesetzt und seitdem sitze ich immer da. Und das ist mein Gebets-Ecke oder mein Gebet. Dort ist, wo ich Gott begegne am besten. Das ist auch ein Gedanke. Und ich habe mich hingesetzt. Und ihr könnt euch vorstellen, wie es in einem aussieht und was man alles so denkt. Und dann angefangen, Herr, ich schaue auf dich. Ich komme zu dir. Und sonst gar nichts gebetet. Man könnte schon was sagen nach dem Befund. Da könnte man schon was sagen. Aber gar nichts gebetet. Herr, ich schaue dein Angesicht. Ich komme zu dir. Und es hat lang gedauert, Stunden gedauert. Aber irgendwann war totale Ruhe in mir. Irgendwann war Ruhe, ist Ruhe eingekehrt von Gott. Und ich war innerlich leicht. Es ist ein Kampf manchmal und es ist Disziplin und es ist Ausrichten und Geduld. Ich möchte nächstes Mal nochmal drauf eingehen, aber die Ruhe ist gekommen in meine Seele. Ich habe Ruhe gefunden für meine Seele. Ich bin angekommen. Irgendwann bin ich dann eingeschlafen. Muss ich auch sagen. Aber Stunden vor ihm gewesen. Und es war so schön dann. Es ist so ein wunderschöner Zustand, wenn man Ruhe hat in der Seele, wenn man ruhig geworden ist, wenn alles weg ist, nur noch Jesus ist da, nur noch Jesus sieht man. Im alten Bund gab es die Stiftshütte, wo die Priester rein sind, wo alles abgedeckt war, wo man nichts sah, die Schaubrote, den Leuchter noch im Allerheiligsten, wo man im Heiligtum nur Jesus sah und im Allerheiligsten nur Gott. Sorgen draußen, alle Umstände draußen, nur Jesus zu sehen, nur Jesus. Das ist ein Ort der Herrlichkeit, ein Ort des Friedens, ein Ort, wo wir letztendlich mit Gott kommunizieren können. Dann sind wir angekommen. Dann sind wir angekommen. Dann kann Jesus uns etwas geben, oder? Dann kann er uns Leitung geben und Führung. Dann kann er uns sein Joch auf uns legen und uns führen und leiten. Solange wir unsere Sorgen selber tragen und kämpfen und nur unsere Sorgen sehen und nur uns und unsere Sorgen bewegen, und unsere Sorgen dann auch selber tragen und Gott versuchen zu überzeugen, dann kann Jesus uns nichts auflegen, oder? Dann, wenn wir unsere eigenen Sorgen tragen, wie können wir noch das Joch von Jesus nehmen? Wie soll das gehen? Wir können nicht zwei Herren dienen. Geht gar nicht. Entweder wir drehen uns um unsere Sorgen und kämpfen damit, oder wir schauen auf Jesus, was er für uns hat. Ich möchte es nochmal zurückbringen. Beten heißt, Gott beeinflusst uns. Beten heißt nicht, wir beeinflussen Gott. Wenn wir nicht ankommen bei ihm, dann versuchen wir, Gott zu beeinflussen und zu überzeugen. Aber Gott ist gut, oder? Gott ist gut und nicht wir. Gott hat die besseren Gedanken und nicht wir. Gott sieht die Zukunft, nicht wir. Nicht wir. Wenn wir uns um unsere Sorgen kümmern, immer wieder. Wir sehen unsere Sorgen, aber nicht Gott. Wir sehen Menschen und Umstände, aber nicht Gott. Und die Umstände, die Sorgen, Die Menschen, die werden unser Leben bestimmen. Die werden unser Leben bestimmen. Aber nicht Gott, weil wir ihn gar nicht sehen. Wie gesagt, so der Gedanke noch, wie wissen wir? Wir wissen, dass wir angekommen sind. Wir wissen, dass wir angekommen sind. Hier in diesem Matthäus-Geschichte, wo Jesus sagt, er wird uns Ruhe geben. Ein Punkt, dass ich weiß, ich bin wirklich bei Gott und ich sehe ihn und bin in der Beziehung zu ihm, wenn ich Ruhe von ihm empfangen habe. Dann kann der Herr mit mir weitergehen. Deswegen ist die Bibelstelle so gut. Habe ich Ruhe in meinem Herzen, vor euch Gott irgendetwas bringe? In meinem Gebet. Jesus hat eine Nacht lang gebetet und sagt, ich habe den Herrn immer vor Augen. Wir schnell ein paar Lobpreislieder, aber dann Sorgen, Sorgen, Sorgen raus. Sorgen, Sorgen, Sorgen raus. Den Herrn beeinflussen. Der Herr muss doch, der Herr muss doch. Der Herr muss nicht. Das Erste, was ich so erfahren habe oder was so die Bibel auch sagt, wenn wir wirklich angekommen sind beim Herrn, Ruhe für unsere Seele. Ein anderes ist, es gibt viele andere mehr, wo Gott sagt, im Psalm 16, Vers 11, das ist auch wieder Elberfelder, die alte Übersetzung heißt, vor dir ist Fülle die Freude. Fülle die Freude ist vor deinem Angesicht. Fülle die Freude ist vor deinem Angesicht, sagt das Wort. Also, wenn wir vor das Angesicht Gottes kommen, wenn wir wirklich vor das Angesicht Gottes kommen, wenn wir wirklich ankommen bei ihm, da muss Freude sein. Das Wort bleibt, oder? Das bleibt. Da muss Freude sein. So, und denken, wenn wir vor den Sorgen sind, ist keine Freude. Da ist keine Freude. Wenn wir vor Menschen sind, vor Umständen, ist keine Freude. Aber wenn wir wirklich vor Gott angekommen sind, ist Freude die Fülle, wenn wir angekommen sind. Das ist eine Herausforderung. Es gibt was zu lernen, oder? Es gibt was zu lernen. Und wir wollen wachsen in unserer Beziehung zu Gott. Und es muss uns Wichtiges sein, unsere Beziehung zu Gott, wie alles andere. Wesensarten Gottes sind vor ihm. Ein anderer Gedanke noch, wenn wir angekommen sind bei Gott, da ist manchmal haben wir, weiß nicht, wie es euch geht, Bitterkeiten, Sorgen, Mühe. Und Gott nimmt diese Bitterkeiten raus. Wenn du angekommen bist bei Gott, deine Bitterkeiten nimmt er weg, weil Gott regiert. Und wo er ist und regiert, da ist keine Bitterkeit. Wir haben ein Lied, ein altes Lied, das mir eingefallen ist. Deine Sanftheit löst all meine Bitterkeit, oder? Ist ein gutes Lied, finde ich, oder? Wenn wir wirklich vor dem Herrn angekommen sind, dann nimmt Gott uns diese Dinge weg. In deiner Nähe hört all mein Sorgen auf. Oder? Oder? Wenn wir wirklich angekommen sind bei Gott und in dieser Beziehung mit ihm stehen, das ist herrlich, oder? Das ist herrlich. Du magst das. Ich mag das. Ich mag Gebet. Das ist schön. Es ist, nicht immer leicht, aber es ist schön, ich mag es, es ist keine Pflicht. Und das Ziel ist nicht in erster Linie dann zu sagen, ich muss Gott überzeugen von Dingen, die er tun soll, sondern es ist ein Ankommen bei Gott. Da ist Frieden, da ist keine Bitterkeit mehr, da ist keine Sorge mehr, da ist Sanftheit von Gott, da ist Heil, da ist Hoffnung, da ist Annahme, da ist einfach alles gut. Wenn ich angekommen bin, dann ist in mir alles gut. Nicht nur körperlich anwesend sein und blabbern, sondern wirklich im Geist, in der Seele bei ihm angekommen sein. Unser Ziel ist, bei ihm anzukommen. Das dauert manchmal Stunden, bis wir dort sind, durch alle Dornen, durch alle Disteln durch, überall durch alle Gedanken durch, bis wir angekommen sind bei Gott. Aber das lohnt sich. Das lohnt sich. Und wenn wir es geschmeckt haben, wie freundlich er ist, niemand muss uns sagen, dass wir beten sollen oder zu ihm kommen sollen, weil vor ihm Freude die Fülle ist. Das sind so hauptsächlich meine Gedanken für heute Morgen. Wie komme ich dorthin, möchte ich hauptsächlich nächstes Mal darüber predigen. Wie komme ich dorthin? Es gibt, ja, wir Menschen sind verschieden und haben auch verschiedenen Zugang zu Gott. Aber ein Gedanke, eines vielleicht noch einfach zum Schluss. Wir müssen den Geber suchen und nicht die Gaben. Wir müssen den Geber suchen und nicht die Gaben. Wenn ich mit meiner Frau eins sein will, ich suche nicht das, was sie für mich tut, sondern ich suche sie selber. Sie selber ist mir wichtig, nicht das, was sie tut. Und um wirklich eins sein zu können mit ihr. Und da ist eine Frage nur, wie gesagt, für heute, wenn wir zu Gott kommen, was suchen wir? Ihn oder das, was wir von ihm erwarten? Amen.